Moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unserer zweiten Staffel von Anime Hodo, eurem Behind-the-Scenes-Podcast der Anime- und Manga-Branche. Ganz schön viel los aktuell. Und nachdem wir in der letzten Folge schon glorreich angefangen haben mit Ruffey, einem riesengroßen Content-Creator, geht's heute genauso spektakulär weiter, denn unser Gast ist der Max, der Admin und auch Chefredakteur von Manga Passion, einer seit 2020 bestehenden neuen Website am Manga-Horizont. Und wir reden heute natürlich darüber, wie diese Website entstanden ist, was Manga Passion so besonders macht, wie diese riesige Datenbank entstanden ist und natürlich auch so ein bisschen über die Branche direkt, also was Manga so besonders macht, warum Mangas und Animes miteinander verglichen werden. Da ist ein bisschen was dabei für jeden, würde ich sagen. Und ich bin heute richtig hyped in die Folge rein, denn als jemand, der nicht nur Anime- und Manga-Fan, sondern auch Comic-Fan ist, habe ich natürlich richtig, richtig viel Vorfreude für den neuen Batman-Film. Und heute ist nicht nur ein neuer Trailer rausgekommen, sondern auch das Main-Theme mit stolzen 7 Minuten. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin jemand, der lange Filme richtig, richtig geil findet, der bei Blade Runner 2048 nicht eingeschlafen ist. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch, dass der Film 3 Stunden geht. Ist für mich genau die richtige Länge für so ein Epos. Und deswegen gebe ich auch jetzt direkt mal weiter an den lieben Justin, der natürlich heute auch wieder mit dabei ist, und frage ihn direkt mal, wie stehst du denn zu Batman?
Batman? Welchen Batman? Es gibt ja viele verschiedene Batman, ne?
Also. Ja. Also ich mag die Tim Burton-Filme am meisten und dann die Christopher Nolan-Filme.
Ja, ich bin auch. Also von den filmischen Interpretationen Christopher Nolan auf jeden Fall. Aber ich beschäftige mich auch so ein bisschen mit den Comic-Batmans. Und da finde ich Batman cool. Who Laughs eigentlich echt cool.
Also, das ist so die Frage. Es gibt ja diesen Flash-Film, der so ein bisschen auch DC-Multiversum öffnen soll, wo ja auch der Michael Keaton-Batman noch mal auftauchen soll. Und das wäre schon cool, wenn sie da so einen kleinen Hint oder so als Easter Egg auch den Batman zeigen. Das ist der Batman, der praktisch verrückt geworden ist.
Ja, quasi so eine Mischung aus Batman und Joker, wenn ich mich recht daran erinnere. Aber um zu deiner Frage noch mal zurückzukommen und zu deiner Lobhudelei für den neuen Batman, als ich gelesen habe, 3 Stunden, war ich geil. Also fand ich so echt super, weil das soll ja auch so eine Detective-Noir-Geschichte werden. Ich bin Robert Pattinson-Fan. Alles, was ich bisher gesehen habe, sah echt gut aus.
Sollen wir kurz eine Lanze für den Leuchtturm brechen und sagen, dass den alle schauen müssen?
Ja, generell. Robert Pattinson-Filme kann man sich halt wirklich. Leute, Twilight ist vorbei. Robert Pattinson mochte Twilight selbst auch nicht, ne? Er musste das quasi machen.
Mochte er Cedric Diggory?
Wie bitte?
Er hat doch auch Harry Potter 4 die Nebenrolle gespielt.
Ich glaube, den fand er in Ordnung, aber ich glaube, er ist halt wirklich so ein Arthouse-Schauspieler halt, ne?
Und blüht ja seitdem auch voll darin auf.
Ja, was ich echt sehr, sehr gut finde. Und Bong Joon-ho macht ja auch einen Science-Fiction-Film und da ist er im Gespräch, Robert Pattinson die Hauptrolle zu spielen.
Habe ich gestern auch gelesen und euphorisch quer durch die Wohnung gebrüllt, damit meine Freundin es auch hört.
Wäre ich dabei gewesen, hätte ich mit dir gebrüllt. Aber lass mal jetzt aufhören, so viel über Batman und Robert Pattinson zu sprechen. Da können wir mal eine Anime-Hodo-Casual-Folge aufnehmen oder irgendwie sowas. wir haben hier natürlich auch einen Gast, und zwar den guten Max. Hey Max, wie geht's dir?
Hi, mir geht's eigentlich ganz gut, Justin.
Und wie findest du denn Batman?
Tatsächlich ist meine letzte Erfahrung mit Batman ein paar Jährchen zurück. Ich glaube, das war noch Dark Knight Rises. Also ich bin da schon ein Weilchen nicht so im Game. DC hat mich irgendwie nie so 100% gecatcht.
Leider. Dark Knight Rises ist das mit Bane?
Ja.
Ah.
Ja, war leider kein so glorreicher Abschluss nach dem zweiten Teil. Nee. Aber ich fand Bane als Charakter cool.
Aber ich fand die Synchro nicht so gut. Oder das war doch so irgendwie so, hör mir hoch.
Ja, aber irgendwie hat mich das gecatcht. Ich weiß nicht, das hat dem Charakter so eine wie nennt man das? So ein Kontrast zu dem, was er tut. Mhm. Dann aber diese Stimme, irgendwie fand ich das geil. Aber da war ich auch in der Minderheit.
Und auch ein Kontrast zu Batman, ne? Ich bin Batman und ich bin Bane. Aber, ja, guck mal, schon wieder. Ach.
Wir verlabern uns.
Nee, sorry,
Max. Max, hau mal raus. Was verbindet dich mit Japan?
Was verbindest du mit Japan, damit wir echt mal wegkommen von Batman und auf einmal sagst du, ein Batman-Manga.
Ey, es gab Batman Ninja, das war doch dieser Anime.
Ey, jetzt hör mal auf, Kevin, hör mal auf.
Ja. Also die Frage muss ich tatsächlich damit zum einen beantworten, dass Japan für mich schon immer für kulturelle Vielfalt stand, so im Grunde. Also ich finde, Japan vereinigt auch verschiedene Kulturen für mich zumindest und steht für mich auch für nette, höfliche Menschen im Regelfall. Genauso halt natürlich für das, was, denke ich, uns alle so ein bisschen verbindet, die japanische Popkultur, also Manga, Anime, J-Pop. Das ist halt schon seit Kindheitsalter so meine Welt.
Also gerade den Punkt mit der kulturellen Vielfalt kann ich zu 100% unterschreiben. Ist auch etwas, was hier im Podcast schon oft gesagt, genannt wurde. Und ich muss mich da sofort an die Folge mit Andreas Degen, dem CEO der Dokumi, zurückerinnern, wo wir nämlich auch darüber gesprochen haben, ist das denn immer was Gutes, wenn du halt weißt, die Leute sind so höflich und so vornehm und so zurückhaltend? Oder ist es dann auch manchmal so dieser fade Beigeschmack, dass es eben halt auch gespielt, gestellt sein kann? Warst du denn schon selbst in Japan und hast die Erfahrung mal direkt machen können?
Selbst in Japan war ich noch nicht, aber ich habe seit ein paar Jährchen regelmäßig E-Mail-Kontakt mit unter anderem ein paar Illustratoren, weil ich natürlich für unsere Projekte da auch einige anfrage und da kommt es mir auch manchmal bei manchen E-Mails so rüber, so, die sagen zwar höflich ab, aber naja, sie sagen halt höflich ab.
Ja, ja, also ja, genau. Ich kann das wirklich unterschreiben. Also ich kriege das ja auf der Arbeit mit. Japaner wollen halt nicht direkt Nein sagen, ne? Also die machen ganz viel durch die Blume. Wirklich sehr viel durch die Blume. Und wir Europäer, wir im Westen sind dann so, ja, okay, wenn nicht Nein gesagt hat, dann ist das ja quasi ein Ja. Dann kann man halt...
Oh!
Nein, jetzt, nee, ey, in dieser... Nee, oh Mann, das geht jetzt in eine ganz andere, ey, nee, wir nehmen uns mehr raus, sag ich einfach mal,
ja, auf jeden Fall.
Und dann denken wir halt, ja, okay, dann ist das ja vermutlich okay, wenn wir das halt machen, irgendwie.
Oder nochmal nachhaken.
Ja, oder weil nachhaken, etc. Ja, aber da muss man halt wirklich diese interkulturelle Kompetenz halt sich aneignen, zu wissen, wann meint ein Japaner Nein und wann meint er, nee, wenn er Ja meint, dann meint er halt Ja, aber wie kann man diesen Code ja, halt
die Matrix,
ja, knacken, so, oder übersetzen, ja, und das merke ich halt auf der Arbeit.
Eine ganz spannende Frage, die sich da direkt bei mir auftut, kommunizierst du auf Japanisch mit denen, also kannst du Japanisch?
Nein, tatsächlich habe ich schon mehrmals damit angefangen und wollte es eigentlich lernen, tatsächlich über Selbststudium in Anführungszeichen, aber ich habe tatsächlich, auch wenn ich eigentlich weiß, dass es für mich lohnenswert wäre und ich das eigentlich auch lernen möchte, erwische ich mich meistens dabei, wie ich nach ein paar Wochen wieder die Lust verliere oder dann nicht mehr so dahinter bin, weil ich mir dann so sage, ja, kann ich ja auch morgen machen.
Ich glaube, da sind wir alle im selben Boot, oder? Ja, also ich glaube,
das
Kevin, du würdest ja auch schon Japanisch lernen, immer mal wieder on-off. Bei mir genauso. Ich habe mir auch so einen richtigen, wirklich so einen richtig guten Plan, weil ich weiß selbst, wie ich am besten lernen kann und habe mich dann so richtig in der Reddit Learn Japanese Community so eingelesen. Dann gibt es ja auch so Tools wie Wanikani, die auf Space Repetition System halt basieren und so weiter. Ich weiß halt, wie ich am besten das durchziehen könnte. Also ich wüsste, wie ich das am besten lernen könnte im Selbststudium. Aber das ist halt einfach anstrengend, ne?
Es ist das super,
ist, das
hart,
ist,
ja.
Das ist nicht einfach so easy peasy. Das ist halt wirklich das quasi ein Jobmäßig. Man muss halt schon die Zeit reinstecken und dann muss man halt auch mit dem Kopf dabei sein. Weil wenn man das nur halbherzig macht, dann bleibt halt nichts hängen und das dauert alles noch länger. Deswegen, Max, ich kann das voll nachvollziehen, dass du
überhaupt keinen Vorwurf
abgebrochen hast oder immer wieder abbrichst. Ich war jetzt wieder letztens, habe ich mit dem Gedanken gespielt, komm, jetzt kann ich mal wieder mehr machen. Aber dann auf einmal klopft die Arbeit an und sagt, hey, für diesen und diesen Anime musst du halt mal was machen. Und dann hat man halt wenig Zeit für andere Dinge. Ja.
Aber irgendwann, man fängt ja zumindest hier und da immer mal wieder was auf. Man weiß, was so die No-Gos sind. Man kennt so ein bisschen, man kann sich begrüßen und so. Also die Japaner sind da ja auch sehr entgegenkommend und sind ja meistens sogar dann eher noch verwundert, wenn du gut Japanisch kannst. Deswegen, also, ist halt einfach so. Kann man dir keinen Vorwurf darüber machen. Es ist echt eine harte Sprache. Wir haben aber noch was anderes aus deiner kleinen Antwort bezüglich Japan rausgehört, nämlich natürlich Anime und Manga. Gerade in deinem Fall ist wahrscheinlich Manga noch präsenter. Wie hat das denn alles bei dir angefangen?
Bei mir hat es tatsächlich eigentlich mit Anime angefangen. Und zwar habe ich schon seit der Grundschule immer regelmäßig auf Tele 5, RTL 2, Kabel 1, wo früher immer so die Anime zum Nachmittagsprogramm und teilweise frühmorgens lief. Da hat es bei mir so angefangen, da bin ich dann komplett irgendwie drin versunken, habe teilweise auch die Schule geschwänzt, bitte nicht nachmachen an der Stelle.
Das ist Dedication.
Und Hingabe. Ja, hab halt einfach Anime konsumiert, sage ich mal, ohne so aktiv zu wissen, dass es Anime ist, aber ich fand es halt einfach geil. Und ich würde sagen, so ab 10 rum, also so circa vor 15 Jahren, hatte ich dann mal den ersten Manga in der Hand. One Piece damals, ohne halt zu wissen, dass es im Grunde auch Manga ist, deswegen würde ich das jetzt nicht so als meinen ersten Manga beschreiben, weil ich habe halt One Piece geschaut, dachte so, oh, da ist One Piece, muss ich kaufen. Und ja, dann habe ich zwar permanent eigentlich Anime so weitergeschaut, also das hat mich so begleitet, Manga lange Zeit dann nicht, da bin ich dann erst 2016 wieder aktiv dazu gekommen oder habe so
Das heißt, du hattest auch diesen typischen Break, also diese Pubertätspause.
Bei Anime nein. Anime habe ich wirklich eigentlich durchgehend konsumiert.
Immer. Ach, krass. Das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal, dass das so war, ne? Ja. Kann das sein?
Also die meisten, die halt so von der RTL 2-Ära hier im Podcast gesprochen haben, hatten dann, wir beide nämlich auch, immer diesen Break so mit 13 und dann mit 17, 18 wieder zurückgekommen. Was haben wir denn so verpasst? Was gab es denn so gute Anime in dem Bereich? Sag ich mal, was war dein Favorite von 2005 bis 2010?
Oh Gott.
Was ist das für eine Frage? Ich müsste jetzt auch nachdenken. Ja. So, wow.
Also Death Note war da auf jeden Fall präsent.
Aber auch im Free-TV?
Nicht im Free-TV.
Lief da schon Shaman King?
Doch, Shaman King lief auf Kabel 1.
Ja, und auf Jetix.
Ja. Aber bei mir, ich hatte kein Jetix und dann war das irgendwie ein Programmpunkt von Kabel 1, der hieß dann Jetix. So wie Pokito TV auf RTL 2.
Genau. Ja. Nein, die Frage war natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber mir ging es eher so darum, oh mein Gott, hier sitzt mal jemand, der nicht diese ganzen Perlen aus der Zeit verpasst hat. Naja.
Zu lange her, entschuldige.
Nein, war nur ein Gag, alles gut. Jetzt ist ja Manga Passion 2020 gelauncht. Ich nehme mal an, da hat ein bisschen Arbeit im Vorfeld dazu geführt und auch ein bisschen Brainstorming-Ideen und so weiter. Erzähl uns doch einfach mal, wie es dazu gekommen ist.
Oh, wo fange ich an? Also 2016 hatte ich damals angefangen, mich, sage ich mal, in dieser News-Szene zu bewegen. Habe damals noch für Japania geschrieben und war auch damals dort der anfangs Stellvertretende und später dann Chefredakteur. Danach bin ich zu einem anderen Magazin gewechselt, sollte dort eigentlich den Manga-Bereich ausbauen. Was ich eigentlich machen wollte, also das war, glaube ich, Mitte 2019 so. Da das dann aber nicht wirklich, sag ich mal, vonstatten gegangen ist, wurde es mir irgendwann zu doof und ich habe gesagt, komm, ich mache mein eigenes Ding. Und aus diesem Wunsch heraus ist dann Manga Passion Anfang 2020 entstanden. Also wir sind erst Mitte 2020 gelauncht, aber die Planung ist Februar losgegangen, so circa Januar, Februar.
Und du meintest ja, dass du, seitdem du 10 bist, Anime konsumierst und das halt dann auch bis ins späte Alter. dass du keinen dieser berüchtigten Breaks hattest. Und Manga hast du erst relativ spät oder auf jeden Fall im Vergleich zu Anime später entdeckt. Warum hast du denn Manga-Passion gegründet und nicht Anime-Passion?
gute Frage. Tatsächlich habe ich durch Japanic eigentlich so gemerkt, mich interessiert Anime nicht mehr so wie früher. Also ich habe gar nicht mehr so diese Liebe zu Anime verspürt, die ich früher verspürt habe. Mhm. Weil früher habe ich teilweise auch so gefühlt fast alles konsumiert, was in der Season rauskam. Und diesen Drang habe ich halt irgendwann gar nicht mehr verspürt. Ich habe mich auch nicht mehr so sonderlich großartig für Disc-Releases interessiert oder dergleichen. Und habe einfach mehr zu Manga gefunden. Früher war mir irgendwie Manga immer zu doof. Habe ich gedacht, wie kann man für Anführungszeichen ein paar Seiten Papier 8 € ausgeben, so nach dem Motto. Aber tatsächlich habe ich dann einfach dazu gefunden. Also der Manga, der bei mir eigentlich so das alles ausgelöst hat, war tatsächlich 2016 dann, als Assigned Voice rauskam, also der Film. Und dadurch wollte ich dann unbedingt diesen Manga dazu lesen. Und so hat das Ganze dann für mich angefangen.
Im Vergleich zu einem Anime, was sind denn so die Stärken von Manga, deiner Meinung nach?
Ich würde sagen, dass für mich ein guter Manga, der wird sozusagen auch teilweise ohne Text auskommen, also nur durch die Bilder. Und ich finde, bei Anime braucht man größtenteils trotzdem noch irgendwie die Synchro, den Text, damit irgendwie alles so für mich Sinn ergibt. Und bei einem guten Manga finde ich halt, sind diese einzelnen unbewegenden Bilder so gesagt für mich schon teilweise aussagekräftig genug, um mir alles über dieses Werk zu sagen, was ich wissen muss. Also zum Beispiel gerade bei Assigned Voice hatte ich halt immer so dieses Gefühl, ich bräuchte keinerlei Textblasen, ich würde trotzdem verstehen, was vor sich geht und was die da miteinander vermutlich kommunizieren, allein durch ein einzelnes Standbild.
Da müsstest du ja an sich trotzdem den Anime von Evangelion richtig mögen. Das sind ja auch viele, viele so Standbilder und man weiß richtig, was in den Köpfen der Charaktere dann in diesem Moment halt abläuft.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt damit unbeliebt mache, aber ich habe den Anime nicht gesehen.
Nein. Oh. Aber besser nicht gesehen als nicht mögen. Also. Ja.
Das heißt, irgendwann kannst du diesen Juwel noch nachholen. Und ich muss auf jeden Fall unterschreiben, was du gesagt hast, weil mir fallen da sofort halt drei Werke ein. Also zum einen Naruto, Berserk und Dragon Ball. Das sind alles drei Manga, die sehr viel über ihre Panels arbeiten, die sehr viel mit so ausgeschmückten Hintergründen, mit großen Szenen, die dann einfach, also gerade jetzt zum Beispiel, klar, es ist ein Shonen, in einem Kampf wird nicht viel gesagt, aber das neueste Dragon Ball Super Kapitel, was gestern rauskam, das hat nahezu keinen Text. Das komplette Chapter ist nur Kampf. Und es funktioniert aber trotzdem, die Dynamik funktioniert, das Storytelling funktioniert, es werden Sachen aus den vorherigen Chaptern aufgegriffen. Und wenn das ist wirklich etwas, was nur ein Manga kann. Mit Bildern und Panels und der Emotion, die praktisch in deinem Kopf entsteht, zu arbeiten. Das hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt
gebracht. Um noch einen weiteren Shonen da in den Ring zu werfen, würde ich einfach mal Bleach auch mal nennen. Mhm. Weil Bleach macht das genauso. Bleach, da sind oftmals so große Panel, nicht so viel Text, einfach nur halt Style. Und man weiß aber direkt, das hat so einen bestimmten Vibe. Es versprüht was Bestimmtes. Ja. Aber so, sorry, ja. Weiter?
Das hervorragend noch ergänzt. Ich wollte nur sagen, wir haben da noch einen schönen Punkt, den wir aufgreifen können. Du hast gesagt, du hast vor die Japaniac geschrieben. Wie ist denn so generell dein Werdegang? Also ich nehme an, dadurch, dass Anime dich die ganze Zeit begleitet hat, hast du wahrscheinlich auch direkt nach der Schule den Wunsch verspürt, dich da irgendwie beruflich auch zu verwirklichen?
Wäre tatsächlich einer meiner Wunschträume damals gewesen, aber so in die Industrie zu kommen, ist je nachdem, was man macht, gelernt hat, etc. nicht ganz so einfach, wie ich bisher gemerkt habe. Bei mir hat es so angefangen, ich habe ganz normal meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann recht schnell eine Ausbildung gemacht zum Webentwickler tatsächlich, also Webseiten programmieren. Und da ich da einfach, sage ich mal, in meiner Freizeit noch einen entsprechenden Ausgleich wollte, habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema Anime, Manga, News zu beschäftigen und wollte es halt einfach so zu meinem Hobby machen, einfach, dass ich meiner Liebe wenigstens in meiner Freizeit aktiv nachgehen kann, neben dem Schauen auch. Anführungszeichen, vielleicht den einen oder anderen bekehren kann.
Arbeitest du denn jetzt vollberuflich als Webentwickler oder ist Manga Passion, nicht Deutsch, Englisch, dein Fulltime-Job?
Ich arbeite tatsächlich Vollzeit als Webentwickler, also Manga Passion.
Ach, krass.
Ist dann Freizeit nach wie vor im Grunde, also auch wenn ich es vermutlich deutlich engagierter angehe.
Ja, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, viele denken, dass das halt so ein Fulltime-Job ist, weil ihr wirklich nonstop News raushaut, wirklich nonstop.
Und halt auch dieses super professionelle Auftreten noch dazu.
Ja, und dann halt auch mit den Interviews etc. Ja. Ja, deswegen bin ich jetzt halt überrascht, das zu hören, weil ich hätte wirklich gedacht, das ist so Fulltime-Job oder wenigstens so Teilzeit oder irgendwie sowas. Krass.
Ja, also es ist auch nur möglich, weil wir inzwischen schon wirklich ein kleines, großes, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, wir sind inzwischen schon so 8 Leute, glaube ich. Also wir sind da schon ein Team, wir sind auch recht gut aufgeteilt, wir wissen inzwischen, wie wir miteinander arbeiten können, sodass alles recht reibungslos läuft. Also alleine würde ich das alles in der Menge und wofür Manga Passion steht, beziehungsweise was Manga Passion auch raushaut an Interviews etc., das würde ich alleine inzwischen gar nicht mehr schaffen in dieser Menge. Also, Gruß an mein Team.
verdient. Das ist auch tatsächlich etwas, was wir jetzt nochmal gerne näher aufgreifen würden, Max, weil das ist uns in der Recherche zu dieser Folge natürlich auch aufgefallen. Wenn man bedenkt, dass es euch erst seit 2020 gibt, dann ist halt das Auftreten, was Manga Passion hat, das Angebot, was Manga Passion hat und auch wirklich der Content und die Menge an Content, die rausgehauen wird, ist halt wirklich krass. Also ihr habt ein sehr, sehr professionelles und auch umfangreiches Angebot in der kurzen Zeit aufgebaut. Und wenn man auf die Website geht und sieht, wie viele Partner ihr schon habt, wie hochwertig und teilweise exklusiv der Content ist, muss ich da wirklich meinen Hut vor dir ziehen. Wie würdest du denn sagen, oder wie, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 2 Jahre, wie habt ihr das denn so schnell geschafft? Was macht Manga Passion denn anders als das andere riesengroße Angebot an Anime- und Manga-News-Seiten, die es da draußen gibt?
Ich weiß nicht, ob wir so aktiv was anderes machen. Ich würde sagen, wir gehen einfach alles vielleicht stückchenweise ernster oder liebevoller an. Zum Beispiel war mir schon mir war schon immer wichtig, auch damals bei Japanic, einen engen Kontakt eigentlich mit meinen Partnern zu pflegen und mit, sag ich mal, der ganzen Branche an sich. Also sei es jetzt KZ, KSM damals oder Carlsen Manga, also nur um ein paar zu nennen. Mir war halt immer ein enger Austausch wichtig, dass man sich gut austauscht, dass man ein enges Verhältnis hat, dass man ein gutes Verhältnis hat. Ich habe auch damals schon bei Japanic teilweise Anführungszeichen Werbeanzeigen verschenkt, weil ich einfach Werbung machen wollte für diese Produkte. Mir ging es nicht darum, um irgendwas an diesen Produkten zu verdienen, sondern halt Werbung für diese Produkte zu machen. Und ich denke, viele Newsseiten haben vor allem Manga sehr stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren, weil halt nur vereinzelt News kamen, gar keine News kamen. Und ich bin auch ein bisschen stolz darauf zu sehen, dass seit Manga Passion im Grunde da ist, so gefühlt alle Newsseiten endlich mal den Hinterhof bekommen und da mehr covern. Also ich denke, es hat einfach so Klick gemacht dann bei allen, so dass Manga doch nicht nur so ein kleiner Stern am Himmel ist, sondern es sich auch da lohnt, einfach mehr zu machen und mehr für dieses Medium tun zu wollen.
Und wer ist deiner Meinung nach euer größter Konkurrent?
Ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden wirklich so als Konkurrent, also das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich finde einfach so rein als Manga-News-Seite gibt es so, also gibt es jetzt ein Manga2U noch, aber ja, ansonsten gibt es halt.
Aber ist das noch aktiv? Ist das noch richtig aktiv?
Ich glaube, ja, es ist wieder aktiv, also.
Okay.
Wenn, dann würde ich, sage ich mal, die nennen, einfach weil halt da auch wirklich dieser Fokus da ist. Weil ich denke, dieser Fokus macht uns allein schon irgendwo aus, weil alle anderen halt, wie gesagt, Anime-Fokus haben. Wir haben halt wirklich rein den Manga-Fokus.
Ja, und es ist ja auch krass, weil genau das, was du sagst, trifft ja so voll zu, wenn man sich jetzt zum Beispiel Kase anschaut und mitbekommt über Pressemitteilungen etc. pp., wie erfolgreich Tokyo Ghoul als Manga dort seit Jahren funktioniert, dann hätten eigentlich auch andere Content-Creator, Journalisten und so weiter den Wink mit dem Zaunfall eigentlich mitbekommen müssen, zu sehen, ey, Deutschland ist nicht mehr nur Anime. Also da habt ihr wirklich die Nische erkannt und halt auch erfolgreich besetzt dann. Merkst du denn auch von dem Feedback und dem Austausch über Social Media und Co., dass die Fans und die Leser das auch wirklich wertschätzen, was sie bei euch finden?
Ja, also vor allem unsere Neuheitenübersicht, die wir haben an Titeln, also unsere Datenbank so gesehen, vor allem die kommt halt super an, da bekommen wir immer wieder regelmäßig Lob von Lesern, die sagen, sie nutzen nur das zum Planen von ihren Einkäufen und alles und super Übersicht. Aber auch für News sind viele mega dankbar. Ich denke, auch für die Interviews sind letztendlich welche dankbar, auch wenn was wir teilweise in die Interviews stecken, vielleicht sich nicht ganz so rentiert in der Theorie, aber wir machen das ja nicht, um irgendwie, sag ich mal, was Rentables davon zu haben, sondern weil wir diesem Werk oder diesem Creator, Schöpfer einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geben möchten. Also
ich wollte nur sagen, ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Branche interessiert sich auf jeden Fall für eure Interviews.
Ja. Ja, da stecken wir auch viel Mühe rein.
Nee, das ist halt echt.
Ja, aber das macht auch den Unterschied, ob du jetzt. Ich habe halt irgendwann persönlich aufgehört, Interviews zu lesen, weil ich immer das Gefühl hatte, die gleichen 0815 Fragen jedes Mal wieder.
Gelaber, ne?
Und genau, und wenn du dann halt merkst, da sitzen wirklich Fans dahinter, die bei den Fragen in die Tiefen gehen, ist das auch als Leser ein ganz anderes Erlebnis dann.
Ja, wobei wir natürlich auch nicht jede Frage stellen dürfen, die wir gerne stellen würden.
Ja, natürlich.
Aber so ist
es. Aber das gehört ja, genau,
dazu. Man möchte den Interviewpartner ja auch nicht. Man ist ja kein Investigativjournalist dann halt auch, ne? muss man ja auch sagen, die Person, die dann Interviewpartner halt ist, die nimmt ja sich auch die Zeit, um extra dabei zu sein, und man möchte jetzt auch nicht unhöflich sein, etc. Das kann ich schon nachvollziehen. Also.
Genau. Und vor allem bei Japanern, wenn wir auch wie bei diesem Punkt vom Anfang mit diesem Höflichkeit und...
ja, auf jeden Fall. Kannst du einmal kurz mal erklären, wie so ein... Also ich weiß das ja, aber ich glaube, einige Zuhörer wissen das nicht. Wie würde denn so ein Interview mit einem japanischen Mangaka oder so ablaufen?
Kommt natürlich darauf an, ob sie auf Messen sind oder nicht, aber da zwischen Messen ein bisschen schwierig sind. Also seit 2020 oder seit Corona ist bei uns im Grunde so der Ablauf, wir gehen halt zu einem Verlag, äußern den Wunsch, dass wir gerne zu Titel XY ein Interview führen würden. Und ob man halt den Mangaka anfragen könnte, weil uns ist halt wichtig, dass wir erst eine Zusage bekommen, sodass dieser Mangaka überhaupt zur Verfügung steht oder der überhaupt Lust auf ein Interview hätte. Dann reichen wir die Fragen ein, meistens auf Japanisch. Dafür arbeiten wir mit eigenen oder mit externen Übersetzern zusammen, die uns das übersetzen. Wie gesagt, ich selbst kann leider kein Japanisch.
Noch nicht.
Und dann geht das Ganze halt nach Japan, meistens zusammen mit einer Deadline, bis wann wir gerne Antworten zurück hätten oder wann wir planen, das Interview zu veröffentlichen. Und dann bekommen die Mangaka das Interview im Regelfall zugespielt und haben halt auch nochmal die Möglichkeit, irgendwie Fragen zu streichen, falls sie ihnen doch zu unangenehm sind oder dergleichen. Und dann kriegen wir im Grunde alles auf Japanisch zurück, bereiten unsere Version vor und schicken das dann nochmal als Preview zum Verlag, der es natürlich wieder dann nach Japan weiterleitet, bis wir ein finales Go bekommen.
Ja, es ist halt viel hin und her, um das dann halt, dieses finale Go, Approval, dass es approved wird, ne? Dieses A-Wort. Das ist für mich so Nightmare, so Albträume. Ah, Approval.
Ja, und Japan kann da manchmal etwas pingelig sein.
Sehr.
Wir haben es ja schon mal gesagt, die sind halt einfach sehr behutsam mit ihren Marken. Also die, gerade wenn du dir zum Beispiel Nintendo anschaust, wie krass die ihre Marken und ihre Charaktere seit Jahrzehnten schützen und dafür sorgen, dass halt ein Mario und Zelda, dass das nicht diese Verschleißerscheinungen hat, das ist schon krass. Also da haben die Japaner einfach ihren eigenen Spirit und ich glaube, das ist für uns manchmal auch nicht so leicht, das nachzuvollziehen einfach.
Aber manchmal denk ich mir persönlich, ja okay, uns habt ihr das nicht erlaubt, aber dann sehe ich, dass ihr sowas in so eine Richtung gemacht habt. Warum habt ihr uns das denn nicht erlaubt? Das ist halt auch schon echt oft passiert, wo ich mir so dachte, ja. Hä? Aber naja, ist halt so, ne? Muss man respektieren.
Ja.
Genau.
Aber an sich finde ich es auch gut. Also ich finde es besser, als wenn man irgendwie IPs, sage ich mal, verwahrlosen lässt oder halt sich gar nicht drum kümmert. Fall. Ich meine, ich erinnere mich da an so ein Yuri on Ice Debakel in den USA.
Ja, die haben halt, die haben wirklich für global das echt in den Sand gesetzt. Das ist echt krass. Was eine schlechte Synchro da ausmachen kann.
Ohne den Hinweis hätte ich jetzt nicht gewusst, um was es geht und einige Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch nicht, was mit dem USA-Debakel gerade gemeint war.
Ja, die Synchro war einfach nicht gut. Ja. Oder ja. Max, so was ist oder immer war da noch sad. Was?
Nee, also soweit ich weiß, war das wirklich nur, dass die Synchro halt nicht gut war und dementsprechend dann die IP für global gesperrt wurde.
Na, aua. Krass. Und es gibt so viele Yuri on Ice-Fans, ne, die das gerne lokalisiert hätten. Aber ja, danke Amerika.
Aber wo wir gerade schon mit Wörtern, die mit You anfangen, reden. Justin würde gerne mehr über euer Maskottchen Yuzu kennen.
Ja, und zwar bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass ihr ein Maskottchen namens Yuzuki habt. Also das ist zum Ersten, ich war richtig überrascht, weil ich das ich verfolge euch hauptsächlich auf Twitter und da kriegt man halt nur die News und Interviews mit etc. Ich habe da noch nie Yuzuki gesehen. Wie kam es zum Maskottchen? Ist das Maskottchen überhaupt noch aktiv? Habt ihr irgendwelche Pläne damit?
Also tatsächlich gehen andere Posts, auch die Posts mit Yuzuki, vermutlich ein wenig unter. Es kam ganz einfach zu ihr, dass ich halt schon immer mir vorgenommen hatte, ich möchte halt, sage ich mal, enger mit Japan arbeiten. Ich möchte halt diese Grenze, die man sich so vielleicht oder die sich viele so ein bisschen vorstellen, so minimieren. Und deswegen habe ich halt angefangen, direkt von 2020 mit Illustratoren oder japanischen Mangaka zu arbeiten, die aktiv anzuschreiben, ob die nicht da irgendwie Lust hätten. Und natürlich brauchen die eine Vorgabe, was sie zeichnen sollen bei einer Anfrage. Und dementsprechend habe ich mich ganz einfach für ein Maskottchen entschieden. Warum das letztendlich ein Mädchen wurde, weiß ich so auch nicht. Vielleicht einfach, weil ich Mädchen meistens irgendwie besser gezeichnet finde, wenn es nicht gerade ein Shonen-Mangaka ist. Und Yuzuki kam ganz einfach deswegen, zum einen das Yuzu für die Zitrone als ihre Haarfarbe, blond, was auch in Japan ja teilweise, sage ich mal, unüblicher ist als Haarfarbe. Und das Ki, was je nach Kanji für Hoffnung steht, was einfach dafür stehen soll, dass ich halt noch viel Hoffnung in dieses Projekt habe, das hoffentlich noch deutlich wächst, andere geilere Dinge macht und dadurch halt Yuzuki. Und zu deiner Frage, was mit ihr noch geplant ist oder was da kommt, wir haben jetzt tatsächlich letztes Jahr schon einige Illustrationen mit ihr veröffentlicht oder anfertigen lassen, auch zu unserem Jubiläum oder Chibi zum Beispiel. Also wie gesagt, wir arbeiten da mit Illustratoren und Mangaka zusammen. Wir haben auch für dieses Jahr wieder zum Beispiel unser Award, der in knapp 2 Wochen startet, dafür hat uns auch eine Illustratorin wieder Yuzuki gezeichnet, weil wir da halt Yuzuki in Szene setzen möchten dafür und auch ansonsten haben wir noch einige Illustrationen zumindest vor und zu deiner Frage, ob da vielleicht irgendwie Richtung Merchandise oder so etwas kommt, vielleicht, aber dazu kann ich noch nicht oder will ich einfach noch nichts Finales sagen, bevor am Ende irgendwie Leute traurig sind. Ich kann es mir vorstellen.
Man will ja keine falsche Erwartung wecken, ne?
Ja,
aber genau. Also man lässt sich die Option offen. Ist ja auch clever.
Genau.
Je nachdem, wie beliebt sie wird, desto schneller kann das ja auch passieren.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, Kevin wird sich direkt ein T-Shirt kaufen. So wie ich ihn einschätze.
Ich würde auf jeden Fall dich gerne dabei unterstützen, wenn du da in der Hinsicht was planst, weil ich finde Merchandise-Entwicklung immer sehr, sehr spannend.
Ja, ich hätte Bock auf Socken.
Vielleicht so melde ich mich bei dir.
Ja. Was uns auch noch aufgefallen ist, oder was wir jetzt auch schon angesprochen haben, ist natürlich ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, der sogenannte Unique Selling Point eurer Website. Die wirklich gigantische Datenbank, wo von Release-Terminen über Verkaufszahlen einfach alles hinterlegt ist, was man sich momentan als Manga-Fan wünschen kann. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht deine Erfahrung als Webentwickler damit reingespielt hat, sowas auf die Beine zu stellen. Aber trotzdem, wie ist es denn zu diesem Mammutprojekt gekommen und wie habt ihr das in so kurzer Zeit bewältigt?
Wir reden jetzt nur von der Datenbank, oder?
Ja.
Tatsächlich händisch.
Händisch?
Ja.
Alles händisch.
Krass. Wir wollen tatsächlich schon seit letztem Jahr eigentlich das Ganze möglichst automatisiert machen, mit halt vermutlich Amazon oder dergleichen. Aber bisher alles wirklich rein händisch. Also tatsächlich habe ich 2020 noch enorm viel mitgeholfen. Seit dann wir noch mehr News gemacht haben als eh schon, wird es ein bisschen weniger. Aber wir haben 2 super Frauen, die die Datenbank betreuen, die dafür sorgen, dass Neuheiten regelmäßig aktualisiert werden auf Preis, ISBN, Link zur Webseite, Cover, als auch alte Titel, also ältere Titel aus 2013 oder so, halt einfach nachträglich immer wieder anlegen, neu eintragen, sodass wir halt sowohl garantieren können, dass die aktuellen Daten möglichst zeitnah korrigiert werden oder korrekt sind, wie auch, dass einfach unsere Datenbank weiter wächst.
Wie groß ist euer Server inzwischen? Wie viele Gigabyte an Manga-Daten liegen da drauf?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Da müsste ich in meinem Adventsartikel nachschauen oder beziehungsweise im Jahresendartikel. Ich glaube, wir haben aber so schon über 1200 Manga-Titel inzwischen in der Datenbank. Also noch ist Potenzial nach oben.
Krass. Ja, aber trotzdem ist es echt heftig. Also Hut ab, ich hätte jetzt gedacht, du kommst hier mit deinen Entwicklerskills um die Ecke und sagst, ja, das scrollt sich alles automatisch, aber händisch ist heftig.
Tatsächlich bin ich bei der Entwicklung größtenteils eigentlich nicht mehr involviert. Also wenn, dann mache ich so kleine Frontend-Sachen, aber die ganze Entwicklung hat eigentlich somebody, oder unser Entwickler besser gesagt, mit dem das Projekt auf die Beine gestellt wurde und deswegen kümmert er sich darum. Ich bin größtenteils eigentlich nur bei News und Organisation inzwischen eingespannt.
Kann das sein, dass du jetzt dich von der Entwicklung quasi so abgewandt hast und eher Frontend-Dinge bearbeitest, weil du halt einfach 40 Stunden in der Woche schon damit zu tun hast und dann hattest du keine Lust damit auch noch bei Manga Passion, oh, ich will immer Passion sagen, aber halt auch Passion und dann ist es Manga Passion. Ja, sorry. Meine Frage hast du ja trotzdem bekommen.
Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, Nein, also ja, ich denke, das spielt definitiv eine Rolle. Einfach, wenn man das schon Vollzeit macht, dann ist es halt einfach, also oder geht es zumindest mir so, dass ich mir dann so sage, ich will das nicht auch noch möglichst in meiner Freizeit machen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich, oder teilweise sogar froh, wenn ich mit News und mit Organisation komplett ausgelastet bin, dass ich so für mich so eine kleine Ausrede habe, warum ich mich da so ein bisschen zurücknehmen kann, muss. Natürlich ist es aber auch so, dass halt Organisation bzw. News auch einiges an Zeit frisst. Also ich auch einfach nicht wirklich die Zeit finde, um überhaupt noch irgendwie großartig was mehr zu machen, außer vielleicht Frontend-Kleinigkeiten. Tatsächlich ist dieses Arbeit-Freizeit-Mix auch immer so meine Angst, so, wo ich so immer so gedacht habe, oh, falls ich irgendwann mal irgendwie mit Manga oder so arbeiten sollte, ich habe halt massiv Angst, dass ich es dann in meiner Freizeit gar nicht mehr feiere. Das wäre so für mich irgendwie das Schlimmste, wenn ich das nur noch als Arbeit sehen würde und wie jetzt praktisch so in meiner Freizeit dann gar keine Lust mehr drauf habe. Das ist immer so.
Ja, ist aber, ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, ist es das Beste, was du tun kannst, um eben nicht in diese Falle zu tappen. Also Leute, die sich dann halt, viele Menschen haben ja diesen Wunsch, ich will mein Hobby zum Beruf machen und unterschätzen dann das Ausmaß des Ganzen. Also bei mir ist es auch so, ich muss dann auch mal aufpassen und sagen so, ey, wenn ich jetzt abschalte, zum Beispiel, ich arbeite den ganzen Tag an einem Marketingprojekt zu irgendeinem Spiel und zu dem gleichen Spiel will ich aber auch, ich will es aber auch privat zocken und das dann immer zu trennen, also ist schon gut, wenn du sagst, ich passe da drauf auf, weil manche Leute unterschätzen das Ganze
eben. Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ja, seit wann arbeite ich jetzt bei Kase? Seit anderthalb Jahren ungefähr, bisschen mehr als anderthalb Jahre. Und ich muss halt voll viele Animes einfach gucken oder reinschauen, damit ich wenigstens Ahnung habe, wovon das handelt. Und da hatte ich dann zu Beginn auch so die Bedenken, so okay, wenn ich jetzt echt so extrem viele, im Vergleich zu vorher halt, ne, so extrem viele Animes schaue und dann halt auch noch, weiß nicht, Genre, die mir halt nicht so gefallen, so edgy Harem-Titel beispielsweise, das ist jetzt überhaupt nicht my cup of tea, dass ich dann so eine Übersättigung dann habe und so denke, oh, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Anime-Kram. Aber bisher ist das noch nicht eingetroffen. Yes, Glück für mich. Aber da gibt es auch noch andere Personen, die ich kenne, die auch mit Anime zu tun hatten, beruflich. Und die hatten einfach keinen Bock mehr danach auf Anime. Also sporadisch schon mal sich ein Anime jetzt mal anschauen, aber nicht mehr so wie früher mit diesem Enthusiasmus, immer in der neuesten Season 2, 3, 4 Animes halt eine Chance zu geben. Das ist dann bei denen nicht mehr der Fall. Ja. Ja, deswegen ist es auf jeden Fall eine berechtigte Angst, die man haben kann, wenn man denn mit dem Hobby, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ne?
Ja. Ja, ja, aber ich denke auch, wenn man das schafft, das Hobby zum Beruf zu machen, dann kann man eigentlich schon glücklich sein. Also auch definitiv, wenn vielleicht die Freizeit weniger wird oder man es in der Freizeit weniger genießt, man genießt ja trotzdem dann die Arbeit. Hoffe ich, ja, denke ich. Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich genieße meine Arbeit, ich genieße meine Freizeit. Ja. Deswegen, das ist schon, also für mich jetzt persönlich alles so gut verlaufen. Ich verfluche es nicht, doch ab und zu, nein, Spaß, dass ich bei Kase arbeite und mit Animes und Manga so viel zu tun habe. Das ist schon echt cool, wirklich herauszufinden, wie dieses Hobby, was du halt hast, was da so alles mit reinspielt, dass jetzt ein Anime nach Deutschland kommt, dass ein Anime synchronisiert wird, wie die Lizenz nach Deutschland kommt, was so alles hinter den Kulissen eigentlich passiert, dass man dann jetzt aber auch, das ist halt auch mega spannend für mich, ich lese mir halt nicht gerne, aber ich lese mir einfach aus Interesse auch mal so durch, was so Anime-Fans halt zu bestimmten Themen halt schreiben. Und dann sitze ich halt da und denke mir, Alter, du hast keine Ahnung. Das, was du jetzt geschrieben hast, das, oh, und dann, meine Hände zittern manchmal. Ich möchte dann irgendwie schreiben, so, nein, das liegt nicht daran, sondern das liegt daran und daran, aber mache ich natürlich nicht, ne?
Aber das ist beim Manga genauso, da wird auch viel spekuliert und, oh, bestimmt gibt's mega günstige Lizenzbundles und die Lizenzen wurden bestimmt für 1 Euro gefühlt nachgeschmissen.
Na.
Aber ich habe das Gefühl, vielleicht bin ich da auch einfach sehr optimistisch, dass durch Social Media, mehr Transparenz, Twitch, YouTube, dass die Firmen jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten haben, Gesicht zu zeigen und dass eben diese oftmals fehlgeleiteten Vorurteile der Fans, zumindest in der Masse, wie sie früher waren, verschwinden, weil Fans jetzt ein besseres Gefühl dafür haben, was da hinter den Kulissen alles passiert, wie viel Arbeit da reinfließt, dass es eben nicht immer die Schuld des Publishers ist. Also du hast zwar immer noch diese laute Minderheit, die dann teilweise auch sehr gemein wird, aber grundsätzlich ist mehr Verständnis da als früher, zumindest in meinem Empfinden.
Also ich kann das nicht so richtig vergleichen, weil ich gar nicht so lange so in der Szene bin. Natürlich, ich habe sehr viel Anime geschaut, Manga gelesen, aber ich war nicht ein Teil der deutschen Anime-Szene. Das kam jetzt erst mit dem Job. Deswegen kann ich dazu jetzt gar nicht so viel sagen. Aber auf jeden Fall zu dem Punkt, dass jetzt einfach mehr Transparenz ist. Es gibt auch einfach Journalisten, die dann halt auch gute Artikel darüber schreiben, wie es halt in der Branche so abläuft. Und das trägt halt dazu bei, einfach mehr Wissen in die Masse zu bringen. Ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und unseren Podcast gibt es ja auch
eben,
noch.
Da kriegt man auch was zu wissen. Beispielsweise, wie Manga Passion zustande kam.
Ja. Und Max, jetzt haben wir mit dir ja hier so einen waschechten Manga-Redakteur sitzen mit Ahnung von der Branche und Erfahrung. Was uns aufgefallen ist oder was wir gerne mal mit dir diskutieren würden, man merkt ja aktuell, das haben wir auch schon oft in der Vergangenheit so ein bisschen angeteased, angesprochen, dass seit dieser RTL 2, Kabel 1, Tele 5-Ära, die es damals gab, jetzt gerade wieder so ein Boom herrscht, Manga und Anime wieder so ein bisschen im Mainstream ankommt und ja tatsächlich dann auch wieder mit ProSieben Max im Free-TV erfolgreich ausgestrahlt wird. Würdest du denn sagen, dass das so einen gegenseitigen Effekt hat? Also, dass dieser Boom, den Anime gerade erlebt, sich auch positiv auf den Manga-Markt auswirkt?
Ich für meinen Teil würde das, ja. Ich würde sagen, ja, auch das, was ich so von Kollegen höre, kriege ich auch als mit, dass ein Release auf Netflix oder ein Disc-Release dann sich doch schon gut auf den Manga-Markt auswirkt. Ich glaube zum Beispiel auch To Your Eternity war, glaube ich, komplett noch irgendwie Erstauflage oder so. Oder nicht komplett Erstauflage, aber lief zumindest holprig. Aber man merkt halt seit diesem Anime auf Crunchyroll, also seit dem Simulcast, wie halt immer wieder Bände inzwischen nachgedruckt werden müssen. Auch bei Mord in a Doll ist es jetzt, glaube ich, so, dass da, denke ich, noch mehr Interesse dran ist gerade. Also ich denke, dass diese ganzen Simulcasts, die inzwischen deutlich mehr wurden in meinen Augen, oder soweit ich das halt mitbekomme, und auch deutlich mehr verfügbar wurde durch Wakanim, durch Crunchyroll und halt auch durch Netflix. Ich denke, das tut schon deutlich seinen Teil dazu beitragen, dass einige Titel so gut laufen, wie sie laufen.
Ja. Es gab doch auch bestimmt eine interessante Synergie, die man auch mit Zahlen belegen konnte, zwischen der Netflix-Ausstrahlung von Beastars und dann der Manga-Umsetzung bei euch, oder Justin?
Bestimmt, aber war ich zu dem Zeitpunkt schon bei Kase, als Beastars gerade frisch rauskam?
Es war im Oktober, November 2019 rum. Das weiß ich nämlich noch, weil Aline da am Stand diese geilen Doppelschuber zum Start verkauft hatte bei euch.
Nee, dann, ich bin ja erst seit Mitte 2020. Ja, und habe das nicht mitbekommen. Aber beispielsweise kann ich ja sagen, Jujutsu Kaisen.
Ja.
Das ist ja so der Überfliegertitel von uns jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr gewesen. Wirklich der Überfliegertitel. Und hat halt einfach von der sehr guten Anime-Adaption profitiert, ne? Und da haben die Leute gecheckt, da gibt es ja auch einen Manga davon, ne? Und dann, Manga ist ja auch gut. Wie es so oft der Fall ist. Wie es echt so oft der Fall ist. So, ja. Aber finde ich gut, dass die Leute vom Anime zum Manga kommen und dann den Manga auch dann appreciaten.
War es nicht sogar bei Haikyuu auch so, dass Haikyuu total schleppend lief und dann, sobald Haikyuu auf Netflix war, dann plötzlich so ein Megaboom war?
Soweit ich weiß, ja. Aber ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fernsehen, wenn ich sage, dass es bei fast alle Manga-Titel im deutschen Raum profitieren einfach von der adäquaten Anime-Adaption. Würde ich einfach mal behaupten. Also
umgekehrt hat aber dadurch, oder wenn du jetzt hier die letzten Jahre so anguckst und auch so Meilensteine wie Attack on Titan, die dann als Manga ja auch gleichzeitig mit durch die Decke gegangen sind, hat Manga so eine wunderbar schöne Eigendynamik entwickelt, was du jetzt an Chainsaw Man siehst. Weil der Manga so gut lief und weil die Leute so Bock auf Manga haben, ist jetzt auch der Hype für den Anime da. Sonst hätte der Anime ja auch erstmal anlaufen müssen. Und jetzt freuen sich alle schon mega drauf, obwohl man noch nichts über den Anime außer einem kurzen Trailer gesehen hat.
Ja, ich glaube, Chainsaw Man ist in der Hinsicht, vielleicht kannst du dazu auch noch mehr sagen, Max, weil du da ja richtig drin bist, so eine Anomalie. Das ist so echt, das habe ich echt selten mitbekommen, wie ein Manga so durch die Decke geht, ohne eine Anime-Ankündigung zu haben. Und dann kommt die Anime-Ankündigung und alle sind außer Rand und Band und drehen richtig durch und erwarten einfach nur, bitte, 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 komm. Ne. Chainsaw Man ist halt auch einfach gut, ne? Also,
ja, also ich würde das jetzt eigentlich unterschreiben so. Also ich denke auch, dass Chainsaw Man irgendwo eine Ausnahme einfach ist, weil heutzutage ist wirklich selten, ist das, was mega irgendwie einschlägt von Anime-Ankündigung oder bevor überhaupt ein Anime da ist. Und gerade bei Chainsaw Man, finde ich, sieht man das halt mega gut, dass, ja, also einfach wie Chainsaw Man schon abgeht ohne Anime. Und da bin ich auch mal gespannt, wie der Manga erst abgehen wird, wenn der Anime da ist. Weil das, was gezeigt hat, das...
Ja, also ich bin wirklich gespannt, also wirklich gespannt. Ich habe auch wirklich Bock auf die Anime-Adaption. Ich bin ja wirklich großer Fan des Mangas, seit dem ersten Kapitel am Start auf Manga Plus. Und deswegen sehr hohe Erwartungen an die Anime-Adaption. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dandadan auch in so eine Richtung gehen könnte. Weil ich bin ein richtiger Dandadan-Fan. Also oute ich mich. Dandadan, richtig guter Manga. Kann man auf Manga Plus lesen. Aber nicht mal alle Kapitel, oder? Wisst ihr das?
Nee, es wird ja dann immer so.
Weil es gab eine Zeit lang, ersten 20 konnte man lesen. Und dann nicht mehr. Jetzt vielleicht nicht mehr. Aber ja, auch ein top, top, top Titel. Ist ein Manga vom Assistenten von Fujimoto, also dem Mangaka von Chainsaw Man. Und Fire Punch. Fire Punch auch ein super Manga.
Und auch ein Assistent vom Hell's Paradise Mangaka. Dessen Namen ich gerade nicht auswendig kenne, aber man merkt deutlich diese Inspiration auf jeden Fall. Und er hat auch mega, ich finde die Story mega geil, ich finde Zeichenstil mega geil.
Na, definitiv. Deswegen, wir haben ja jetzt so mitbekommen, du magst Chainsaw Man, aber auf der Über-uns-Seite auf Manga Passion steht ja auch, dass du so ein riesen Fan bist vom Isekai-Genre. Das überrascht, weil die meisten, die man so fragt, wie steht es zu Isekai, die sind so, nicht noch ein Isekai, puh, warum?
Zu viele
und schon wieder Truck-Kun. So, jetzt ist deine Chance, ein Plädoyer zu halten für dieses Genre. The stage is yours.
Also eigentlich muss ich die Aussage revidieren. Das war 2020 der Fall. Ich finde aber gerade über die letzten Jahre kamen enorm viele Isekai. Ich bin jetzt zwar nicht irgendwie so pfui Isekai, wenn Isekai kommt, aber ich wäre auch mal froh, wenn was außer Isekai kommt.
Ich stelle mir gerade vor, wie du früher im Full-Isekai-Mode warst.
Und immer wenn ein Truck gekommen bist, warst du so, soll ich springen, soll ich nicht springen?
Und dann ist Konosuba und es war kein Truck, sondern nur ein Traktor. tatsächlich, eigentlich lese ich so primär sogar eher so Shoujo. Also ich lese eigentlich fast alles. Also ich will mich nicht auf irgendein Genre festlegen oder auf irgendeine Demografie, in Anführungszeichen. Ich versuche alles zu lesen, solange es mich unterhält, ist es für mich gut.
Aber trotzdem muss es ja irgendwann mal irgendwie zu der Aussage gekommen sein. Also nenn uns doch mal so eine Perle aus dem Isekai-Genre, wo du sagst, den kann man trotz allem gelesen oder gesehen haben.
Ich weiß nicht, ob ich es Perle nennen würde, aber so drei Titel, die ich aus dem Isekai-Genre für mich so besonders irgendwie catchend oder unterhaltsam finde, ist zum Beispiel Ride on King. Ist eher so Satire, Comedy so ein bisschen gemixt mit Isekai, finde ich daher einfach nur göttlich. Vielleicht stehe ich aber auch einfach auf bärenreitende Präsidenten.
Über die Aussage wird sich Johannes, glaube ich, sehr freuen.
Dann The Rising of the Shito finde ich persönlich mega Anime und Manga und Light Novel. auch wenn ich da, glaube ich, deutlich gespaltene Meinungen zu kenne. Und ein dritter Isekai, den, glaube ich, vor zwei Season oder letzte Season, nee, ich glaube, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her, ist auf jeden Fall The Saint's Magic Power is Omnipotent. Ist so ein Shoujo-Isekai tatsächlich, also finde ich daher mal deutlich komplett was anderes. Ich glaube, was mich auch allgemein eher im Isekai reizt, ist jetzt nicht dieses Isekai, also nicht dieses man muss gestorben sein, sondern eher dieses Fantasy an sich Setting, weil ich habe schon seit meiner Kindheit habe ich immer so Bücher über Drachen, mit Drachen gespielt, so mit Schleichtieren und alles. Ich glaube, daher catcht mich einfach so dieses Fantasy Setting.
Aber wenn wir ehrlich sind, dann irgendwie bestimmt 50, 60, 70% der Isekai-Titel, die könnten auch einfach die könnten auch einfach ein Fantasy-Titel sein. Die brauchen halt nicht diesen Isekai-Part, weil er halt überhaupt nichts für die Story halt. Der ist überhaupt nicht story-relevant oftmals.
Es ist, glaube ich, so ein psychologisches Phänomen, dass du halt diesen Escape-Mechanism für die frustrierten, in ihrem 9-to-5-Job gefangenen Japaner hast, der dann denkt, boah, ich lebe nur für die Arbeit, ich bin immer der Letzte, der geht, ich habe nicht viel Geld, lebe in meiner 20 Quadratmeter Einzimmerwohnung und dann, aber ich könnte der große Held werden. Das hat sich ja für mich am allermeisten in ReZero so manifestiert, dass halt der Loser, der Nichtskönner, der in seinem gammeligen Jogginganzug zum Konbini noch läuft, dann halt der Frauen umwerfende Superheld sein kann. Und du hast aber gerade was angesprochen, was bei mir zum Beispiel der Grund ist, warum ich Isekai nicht mehr mag oder denen nicht offene Chance geben möchte, weil mich nämlich dieses Isekai-Setting an sich total rausreißt. Ich denke dann immer, wenn in der ersten Folge der Charakter damit aufgebaut wird, dass er am Ende der Folge stirbt, um dann in dieser Fantasy-Welt zu landen, das gibt mir immer so einen faden Beigeschmack und ich vergesse das dann nicht. Ich bin dann immer jemand, der das drumherum wissen will und sich dann die ganze Zeit fragt, ja, was ist jetzt mit seinen Eltern, was ist mit seinen Freunden, was ist mit seiner Familie, der Schule? Also, dass die immer so aus einem Leben rausgerissen werden, um ins andere zu kommen, das finde ich immer so extrem abtörnend als Grundsetting. Und dann deswegen hatte mich diese Special-Folge in ReZero Staffel 2, als Subaru dann die Prüfungen ablegen muss, um dieses Dorf zu retten. Da war eine der Prüfungen, dass er für einen Tag wieder in sein altes Leben zurückkehren muss und seine Eltern ihn damit konfrontieren, dass sie wissen, dass er nicht mehr lebt. Und das hat mich emotional gecatcht und das war für mich im Isekai-Genre bisher außergewöhnlich und bestätigt mich aber auch in meiner Meinung, dass die Tragweite eines Isekais, wenn du jetzt dich wirklich emotional auf dieses Werk einlassen willst, dass das viel zu kurz kommt, dass du einfach in Kauf nimmst, dass der Hauptcharakter halt stirbt und sein altes Leben komplett hinter sich lässt.
Aber die Antwort hast du dir selbst schon gegeben oder die Begründung, weil Eskapismus, die Leute haben keine Lust, damit konfrontiert zu werden, dass halt Leute trauern, wenn denen sowas halt passiert, ne? Das ist halt einfach.
Ja, aber dann lass doch. Isekai kann doch auch ohne den Tod funktionieren. Monster Ranger war damals, wenn du es streng betrachtest, ein Isekai. Er wurde
also, ja, du meinst dann halt, dass man einfach so ein Mechanismus, dass man in Digimon ja auch. Also, dass man einfach in eine neue Welt transportiert wird, ohne halt zu sterben. Aber sterben ist halt dramatischer, ne? Und das ist halt einfach so ein
Trope. Aber die Dramatik wird ja nicht ausgespielt.
Ja, stimmt. Aber das ist halt einfach so ein Trope und sowas muss passieren. Aber ja, ich bin jetzt nie so ein Fan davon. Mein letzter Isekai-Titel, den ich an sich cool fand, aber ich musste oftmals so weggucken, cringen, beziehungsweise so denken, so, eieiei, ui, ui, das ist jetzt nicht cool. Jobless Reincarnation.
Ah. Das hast du in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Ich habe gar keine Ahnung, worum es da geht.
Ja, Max, du hast ihn gelesen, geguckt?
Geguckt, ja. Und mich ein bisschen gespoilert.
Ja. Ja, es geht halt darum, ich glaube, er ist ein Neet, ne? Ein Neet wird halt, also das ist so die erste Szene, ein Neet wird von Familienmitgliedern und der Polizei quasi konfrontiert. Dann guckt der Polizist oder das Familienmitglied, wie auch immer, auf den Bildschirm, ist ganz entsetzt. Und der Neet, also der Hauptcharakter, der rennt dann aus der Wohnung. Und möchte er dann nicht eine Person retten und wird dann überfahren? Auf jeden Fall wird er dann überfahren auf der Straße. Und dann ist er halt, wird er halt wiedergeboren als Kind in so einer Fantasy-Welt, also wirklich als Baby. Aber ist dann halt trotzdem der perverse, weiß ich nicht, Mitte-30-Jährige. Und dann ist es halt so, dass er dann halt an den Schlüppern riecht der Mutter, an seiner Mutter, also das ist ja seine Mutter in der Welt. Und dass er dann halt auch eine freundschaftliche Beziehung hat mit einer 12-Jährigen, aber dann halt auch manchmal solche komischen Gedanken hat, so, oh, ihre Rundung und man merkt, dass sie zur Frau wird. Das ist halt echt so, puh. Aber dafür ist dieses Worldbuilding echt gut. Also die Welt von Jobless Reincarnation wird halt echt gut aufgebaut. Und deswegen macht es halt Spaß und die deutsche Synchro ist echt gut. Aber deswegen halt mein Zusatz mit diesen, dass ich halt oftmals weggucken musste oder mir so dachte, eieiei, denkt man sich ja generell bei Animes mal öfter und beim Manga so, uiuiui, was passiert denn hier? Aber da war das halt echt schon so, ah.
Das wundert mich aber dann echt, dass dieser Anime so in der Form in Deutschland auch veröffentlicht wird, weil wir haben eigentlich, was diese sexualisierte Darstellung von Kindern betrifft, sehr, sehr strenge Gesetze, auch bei fiktionalen Werken. Und 2017, da gab es zwei Anime, die fast in eine identische Richtung gingen. Der eine war von Kadokawa und hieß My Girlfriend is a Girl.
Ach so, ja.
Dann ja, auch den Anime, den ich auch echt gut fand. Den ich auch echt, echt gut fand. Und parallel dazu gab es noch einen, der auch im Japanischen irgendwie das Wort Bitch drin hatte, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, wie der hieß. Und da hat nämlich dann Kaze, beziehungsweise Anime on Demand, die dritte Folge des Anime in Deutschland nicht veröffentlicht, weil in der dritten Folge war so ein bisschen die Origin-Story, warum sie eine Bitch ist. Und da hast du halt gesehen, wie sie als Kind, also als Baby, als Neugeborenes schon ihre Plüschtiere gerammelt hat. Und das wurde dann aus Angst, gegen Gesetze zu verstoßen und weil es zu anstößig ist, wurde diese Folge dann in Deutschland nie veröffentlicht.
Okay.
Und dann bin ich jetzt aber doch überrascht, dass dann der Anime, von dem du gerade erzählt hast, dass der dann halt so ohne weiteres auch hier laufen darf.
Ja, also also Max, wenn ich irgendwas Verkehrtes erzähle, kannst du ja reingrätschen, aber die verpacken das schon so humorvoll. Das ist jetzt...
Ja, wurde es in dem Anime auch
gemacht? Ja, also ist... Ich kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht sind wir auch einfach abgehärteter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange das... Nee, du meintest ja vor 2-3 Jahren oder so war das mit dem...
2017 war das, ja.
Ja, sind ja auch jetzt so schon 5 Jahre. Aber ja. Also ich müsste halt diesen Bitch-Anime, Manga, wie auch immer, mal anschauen, damit ich das vergleichen kann. Aber wenn man halt weiterdenkt, dann ist das schon bei Jobless Reincarnation ist das schon so, ui... Und was für Sachen er sich halt in der realen Welt angeschaut hat, ne? Da gibt es auch so Aussagen. Und wenn man das weiß, dann bleibt einem die Spucke im Hals stecken. Ja. Aber wir haben jetzt so viel geredet. Na, Max, sag doch auch mal was.
Ja, also ich fand diese Szenen, die du angesprochen hast, fand ich im Grunde auch nur, dass die halt so, sag ich mal, überzogen eigentlich dargestellt wurden. Also genau, weil er halt so diesen perversen Need-Charakter hat und man das halt in meinen Augen halt immer wieder hervorheben wollte, also damit spielen wollte. Also ich habe das, sag ich mal, nie so 100% irgendwie ernst genommen, sag ich mal. Also... Ich weiß aber auch nicht, was für ein Bitch-Anime du tatsächlich meinst. Also.
Ja, ey, ich suche den Titel. Ich kann das jetzt.
Kevin immer mit diesen obskuren Titeln.
So obskur ist das gar nicht.
Aber ich meine, dafür haben wir jetzt Titel, die in Deutschland erscheinen wie Video of Healer. Also.
Ui, der Titel ist hier im Podcast verboten.
Oh, okay. Dann bitte rauspiepsen.
Nein, alles gut. Justin, während ich hier recherchiere, stell doch mal die nächste Frage.
Ach so, klar. Was will ich noch wissen von dir, Max? Was will ich wissen? Muss ich mal überlegen. Nee, stimmt. Eine Sache, die ich noch wissen wollte. Du meintest ja, seitdem du 10 bist, guckst du Anime und auch echt sehr gerne etc. und dann halt später Manga. Warst du der Einzige in deinem Freundeskreis, der so eine Affinität zu diesen Thema hatte, oder hattest du so eine richtige Klick, mit der du dann immer darüber geredet hast und so, oh, hast du die neueste Folge One Piece gesehen?
Jetzt muss ich nachdenken. ich glaube, ich war damit eigentlich relativ alleine. Außer mit Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Kartenspielen, da hatte ich ein paar Leute, aber so Anime schauen war ich, glaube immer recht alleine. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich das jetzt nie groß an die Glocke gehängt habe. So im Grunde, aber ich würde mich jetzt nicht erinnern, dass ich so großartig, abgesehen von Internetbekanntschaften, Leute hatte, die auch Anime geschaut, gefeiert haben. Also
kommst du denn aus dem Dorf oder aus einer, weiß nicht, mittleren Stadt, Großstadt?
Dorf.
Dorf, okay.
Also nicht ländliches Dorf, aber Dorf.
Nee, also würdest du, also ich komme ja aus Flensburg ursprünglich, das sind 8000 Bewohner. Ist das für dich Dorf?
Ja, ich glaube, wir haben sogar mehr als 8.000.
Ah, okay. Nee, 80.000, sorry, nicht 8.000.
Ach so, ja, okay, 80.000. Nee, dann haben wir weniger.
Ach so, okay. Nee, weil ich bin jetzt auch mal kurz am Überlegen, ob ich... Ja, okay, das Typische, was man so besprochen hat, war früher Dragon Ball, ne?
Ja.
Jede neueste Dragon Ball-Folge hat man dann besprochen, dann Kamehameha etc. gespielt. Vegeta, ich bin Piccolo. Yu-Gi-Oh! War sehr groß. Darüber hat man dann halt auch geredet und dann halt auch, aber mehr halt einfach die Karten gespielt. Aber sonst stimmt.
Also, Pokémon halt noch wegen den Games. Also Pokémon wird bei uns auch immer gespielt auf dem Pausenhof oder so, aber.
Ja. Beyblade.
Beyblade erinnere ich mich auch noch. Gespielt.
Ja, aber ich weiß nicht so recht, ob wir so richtig darüber geredet haben. Ich war auch früher, hattet ihr auch in eurem Dorf einen Laden, so ein Popkulturladen, wo man dann halt Yu-Gi-Oh! Packs, Mangas, DVDs, Anime, DVDs, ja, früher waren das DVDs, kaufen konnte?
Nee, also bei uns bin ich immer zum Tante-Emma-Laden, wo ich meine Stifte und alles gekauft habe und habe mir da immer die Yu-Gi-Oh! Packs genommen. Und
ach so, nee, wir hatten,
hab ich auch gemacht.
Wir hatten zum Glück so einen Laden, der hieß, oder der heißt vielleicht immer noch, vielleicht gibt es den ja noch, Gandalf. Und dann sind wir jedes Wochenende am Samstag, ja, jeden Samstag sind wir dann hingegangen, morgens ganz früh und haben uns dann erstmal schön, weiß ich nicht, ein Booster-Pack gekauft, dann irgendwie mit Leuten zum Duellieren verabredet, dann immer man hat dann immer nach der Mappe gefragt. Dann haben die halt so eine Mappe rausgebracht, wo dann halt einzelne Karten kaufen konnte. Und dann sah ich halt immer Slifer und ich war so, oh, Slifer, den möchte ich unbedingt haben, aber 20 Euro, so viel Geld habe ich nicht.
Oh, 20 Euro ging noch. Damals noch.
Ja. Ey, für mich nicht.
Ey, ihr habt das jetzt wirklich hier wundervoll überbrückt, ich hab's gefunden.
Juhu, sag, komm.
Und zwar,
jetzt ist the stage yours.
Okay, also in Japan hieß der Anime My Girlfriend is a Show Bitch, S-H-O Bitch, und in Deutschland oder in der EU hieß der My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch.
Ah.
Und da geht es tatsächlich darum, ich habe hier auch einen Artikel gefunden auf der Webseite schnittberichte.com, super Informationsquelle für sowas immer, dass Episode 3 von der FSK als schwer jugendgefährdend eingestuft wurde, mit der Erklärung, die Posendarstellung bei Minderjährigen, also Minderjährige in Darstellung geschlechtsbetonter Körperhaltung.
Mhm.
Ich habe also keinen Mist erzählt. Und,
aber wie stufst du denn die Szene ein? Also jetzt einfach von dem, was du... Hast du nicht gesehen?
Ich habe sie nicht gesehen, nein. Ich habe den ganzen Anime nicht gesehen, weil ich halt... Der kam halt, wie gesagt, relativ zeitgleich mit My Girlfriend is a Girl raus. Mhm. Und den fand ich halt klasse, weil der dieses ganze Thema natürlich mit den typischen Tropes, aber auch überraschend emotional verpackt hat. Und dann hatte ich kein Interesse für das andere Werk. Und als ich das dann gelesen habe, dachte ich sowieso, okay, gut, muss man nicht gesehen haben. Aber ich denke, der Unterschied zu dem, was du jetzt über Jobless Reincarnation erzählt hast, ist einfach, dass es hier gezeigt und bewusst dargestellt wurde und wahrscheinlich bei Jobless Reincarnation immer nur so angedeutet und damit geteased und gespaßt wird.
Bei Jobless Reincarnation ist er jetzt kein kleiner, also wenn er ein kleiner Junge ist, dass er jetzt keine sexuelle Gesten halt macht. Ne?
Ja, das wird der Unterschied.
Ich glaube, das
sein
ist einfach. So, weil du ja meintest, dass das kleine Baby schon irgendwie Stofftiere rammelt, irgendwie sowas. Und das ist ja nochmal ein Unterschied.
Ja. Ja, die Japaner und ihr seltsamer Humor manchmal.
Wie wir von Isekai zu diesem Thema gekommen sind, ne?
Es ist trotzdem, du hast die Vorlage geliefert. Ich bin nur für das obskure Wissen da.
Ja.
Du, Max, sag mal, wir machen jetzt hier einen Hardcut. Punkt. Wir haben hier noch die wunderschöne Frage, die, glaube ich, mit der sehr viele Zuhörer resonieren können. Was denkst du denn, warum Manga-Umsetzungen als Anime so oft kritisiert werden? Beziehungsweise warum werden Anime so oft mit ihrer Manga-Vorlage gemessen, anstatt einfach so als unabhängiges Werk betrachtet zu werden? Wo kommt dieser ganze Hass her?
Ich glaube, da fragt ihr eigentlich den Falschen, weil ich bin genau die Zielgruppe, die das nicht anspricht. Für mich sind beides getrennte Werke.
Ja, dann darum geht's ja. Also dann erläutere doch mal deine Sichtweise, warum du das so schön trennen kannst.
Ich trenne das für mich einfach, weil für mich, wie am Anfang schon erklärt, das eine ist halt nicht bewegende Bilder, das eine ist bewegende Bilder. Light Novel ist zum Beispiel nur Text. Für mich sind das halt alles, sage ich mal, andere Zielgruppen, andere Formen von Medien, Formen von dieser Kunst. Und dementsprechend bewerte ich das für mich auch komplett anders. Mich kann zum Beispiel mochte ich den Manga von 300 Jahre Schleim, meine Video... Ich weiß nicht mehr, wie dieser urlange Titel von Ultraverse genau geht.
Ja, ja.
Da mochte ich den Manga enorm. Mit der Light Novel wurde ich aber gar nicht warm, weshalb auch immer. Und Genauso wurde ich auch nicht so ganz mit dem Anime warm, weil er mir irgendwann zu langweilig wurde. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich sage, der Manga finde ich gut und egal, ob dieser Manga jetzt 1:1 für die Light Novel ist oder nicht, ich finde den Manga trotzdem gut. Oder auch, egal ob, von was der Anime abstammt, ich finde es trotzdem in Ordnung. Also ich tue da für mich einfach nur danach urteilen, was unterhält mich gut. Ob das jetzt, sage ich mal, perfekt adaptiert ist, gut adaptiert ist, das Spiel ist für mich immer so eine Nebensache. Zum Beispiel auch Assigned Voice, ich finde diesen Film genial, ich finde auch den Manga genial, es ist mein absoluter Lieblingstitel überhaupt. Und ich würde auch sagen, der Anime deckt nicht alles ab, also er könnte den Manga an manchen Stellen noch besser adaptieren, aber es macht den Anime nicht scheiße. Also der Anime ist für mich trotzdem genial, weil es ist halt der Anime und es erfüllt seinen Zweck in meinen Augen. Es lässt nichts Wichtiges aus oder dergleichen.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke halt, vielleicht noch als Abschlussfrage dazu, du bist also auch der Meinung, wenn jetzt etwas wie One Piece oder Naruto dann halt zwischendurch Filler einbaut, um den Manga wieder Zeit zu geben, sich zu entwickeln, dann sagst du, einfach getrennt voneinander betrachten und wenn es lustig ist, wenn es unterhaltsam ist, ist es gut und wenn es nicht unterhaltsam ist, dann skippe ich es halt.
Genau, also mich stören die Filler da dann teilweise auch, aber dann schaue ich es halt nicht. Also ich reg mich da nicht drüber auf. Also ich sehe nicht ein, da irgendwie Energie zu verschwenden in das Aufregen.
Ja, das ist so, das könnte den Nagel nicht besser auf den Kopf treffen. Man kann halt kaum noch zu irgendeiner Anime-Ankündigung dann ins Reddit gehen, ohne zu lesen, ja, wird ja eh scheiße, Manga ist ja eh besser, ich bin Manga-only. Allein schon, dass inzwischen, okay, vielleicht auch aus Spoilergründen, aber dass inzwischen auch Subreddits nach Manga- und Anime-Lesern getrennt werden, ganz schön anstrengend.
Das hat echt was mit Spoiler zu tun. Oftmals, ja. Das ist so der Hauptgrund.
Ich finde es halt auch schade, wenn Leute irgendwas von vornherein, sage ich mal, komplett ausschließen, weil nur weil vielleicht was halt auf einer Light Novel basiert und daher halt vielleicht nie 100% dieser Light Novel erreichen wird, kannst du an sich betrachtet trotzdem gut sein. Ich meine, ist ja nicht so, dass der Mangaka sich nicht trotzdem mit dem Autor oder der Autorin bespricht und es nicht trotzdem bestmöglich adaptiert oder so, wie es für sinnvoll befunden wird, adaptiert. Also
hast du dasselbe Mindset dann auch bei Realverfilmung?
Gute Frage. Tatsächlich hatte ich bisher noch nie so wirklich Kontakt mit Realverfilmungen. Das Letzte, was ich, glaube ich, so Realverfilmung gesehen hatte, war letztes Jahr, glaube ich, eine chinesische TV-Dramen-Adaption von The Prince of Tennis auf Netflix.
Ui, okay.
Krass, da muss ich aber auch sagen, ich habe den Manga nie gelesen, ich habe den Anime, glaube ich, auch nie gesehen. Also ich kann halt null einschätzen, ob diese Adaption gut, schlecht, realistisch, unrealistisch ist. Es hat mich aber halt unterhalten und deswegen habe ich es durchgebingt, dann glaube ich, einem Wochenende oder so. Also ich fand es halt einfach geil und das ist halt, wie gesagt, am Ende das, was für mich zählt. Ich will nicht irgendwie von vornherein sagen, irgendwie Realverfilmungen sind scheiße. Ich finde, Realverfilmung kann genauso gut sein. Realverfilmung muss auch nicht 1:1 irgendwie den Anime wiedergeben, die Light Novel wiedergeben. Ich finde es auch cool, wenn da irgendwie, sage ich mal, vielleicht ein bisschen Eigen-Content eingebaut ist. Also mich stört es auch nicht, ob der Schauspieler statt dem Original jetzt Koreaner, Chinese ist oder sonstiges. Also ich finde einfach, Werk ist Werk oder Adaption ist Adaption, alles separat betrachtet und entweder es unterhält mich oder es unterhält mich nicht.
Gute Einstellung auf jeden Fall. Und ich finde, es zeigt auch teilweise sehr gut auf, wie unterschiedlich man das Quellmaterial eigentlich interpretieren kann. Bestes Beispiel für mich ist Death Note, nicht die Netflix-Verfilmung, sondern die original japanische Verfilmung, die tatsächlich noch vor der Anime-Adaption veröffentlicht wurde. Also es kam der Manga raus, dann die Realverfilmung und dann erst der Anime.
Echt? Wusste ich gar nicht.
Und du siehst, ja, das ist krass. Und du siehst halt, dass der Anime und die Realverfilmung eine völlig andere Dynamik haben. Teilweise auch die Charaktere, wie die dargestellt sind. Natürlich so die Tropes, wie ein L handelt oder nicht, wie ein Light handelt oder nicht, die sind da. Aber beide Werke sind für mich gut. Ich mag die Realverfilmung von Death Note, die japanischen, sehr. Und beide interpretieren aber den Manga völlig anders und sind aber auf ihre eigene Art und Weise gut gemacht. Und deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu, dass man manchmal Werke auch einfach nur für sich betrachtet bewerten sollte. Und
Kevin, dann eine interessante Frage von mir. Wie betrachtest du dein Dragon Ball Evolution?
Eigentlich liebe Grüße an meinen guten Freund Robert an der Stelle, den wollen wir auch irgendwann noch als Podcast-Gast hier drin haben. Eigentlich, bevor das mit Corona anfing, haben wir uns einmal im Jahr getroffen und ein Trinkspiel daraus gemacht, weil der hat schon so seine cringy Momente, aber der hat auch ein paar coole Sachen. Der hat auf jeden Fall Ansätze drin, wie Dragon Ball als Realverfilmung funktionieren könnte. Aber sie haben viele Charaktere einfach nicht gut getroffen und viele Sachen in der Story ein bisschen weird umgeschrieben. Aber man kann in Anführungszeichen Spaß damit haben.
Okay.
Man darf es nur nicht
zu ernst nehmen
okay. In dem Fall.
Ich habe den noch nicht gesehen, weil ich habe aber nur gehört, alle haten den, alle sagen, was soll das denn? Akira Toriyama also, ist ja auch
steht ein da in meinem Regal drin.
Akira Toriyama ist ja auch kein Fan davon. Deswegen war ich nie so, ja, kann ich mir mal gucken. Aber ich glaube, irgendwann mal, wenn ich irgendwie flach liege, dann werde ich mir den mal anschauen. Einfach, weil ich glaube, sowas muss man mal gesehen haben. Ich habe mir auch Death Note von Netflix angeschaut. Also
habe ich auch
deswegen,
getan.
Ich glaube, Dragon Ball Evolution werde ich auch überstehen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich fand die Verfilmung gar nicht so schlimm.
Echt nicht? Was?
Die Death Note-Verfilmung?
Nee, wow, die Death Note-Verfilmung, die fand ich echt nicht schlimm. Also, ich weiß aber nicht, warum sich da viele aufgeregt haben. Ich fand die, ich würde es jetzt nicht gut nennen, aber ich fand sie halt auch nicht schrecklich. Also, für mich war das einfach so ein okay.
Ich finde, für mich war es halt schrecklich, dass die, dass das Light so richtig out of character gehandelt hat. Weißt du? So, als er das erste Mal Ryuk sieht, dass er so richtig durchdreht und so Slapstick-mäßig irgendwie runterfällt und an der Tür irgendwie klopft und unbedingt raus wird aus dem Zimmer. Das war so, okay, so würde, glaube ich, jeder normale Mensch reagieren. Aber man hat halt Light einfach so als Mastermind, abgebrühten Motherfucker halt einfach abgestempelt. Wisst ihr, was ich meine? Und dann sieht man so eine Interpretation von ihm. Und dann ist man in dem ersten Moment halt echt enttäuscht. Ja.
Also, ich mag den Film insgesamt nicht, aber drei Sachen fand ich richtig geil und da hatte ich mich dann umso mehr darüber geärgert, dass das Potenzial so verschenkt wurde. Erstens die Härte, gerade dieser erste Kill mit der Leiter auf dem Auto drauf, dachte ich so, wow, fuck, geht das jetzt echt in so eine Richtung? Machen sie Death Note jetzt wirklich mal so schonungslos, wie es sein kann? Das hat mich echt umgehauen, wortwörtlich. Dann fand ich, dass der L-Darsteller wirklich alles Lucky gegeben hat. Stanfield. Der war richtig, richtig geil. Trotz diesem beschissenen, unbegründeten Hate, den er im Vorfeld bekommen hat, hat er die Rolle einfach genailed und war richtig gut.
Du weißt doch, L ist nicht schwarz, hallo.
Ja, natürlich nicht, nee.
Deswegen, natürlich kann ich auch verstehen.
Ja. Und dafür, dass Light den ganzen Film über so dumm dämlich dargestellt wurde, dann aber der Twist am Ende, dann dass er selbst, also so dieses Break the Fourth Wall, ja, entschuldige, ich bin gar nicht dämlich, ich habe die ganze Zeit nur so getan und habe wirklich die ganze Zeit so einen krassen Masterplan gehabt, das war cool gemacht und dann dachte ich so, okay, ein zweiter Teil könnte es jetzt noch kippen, aber der wird ja nie kommen. Aber das waren so die drei vielversprechenden Sachen, die ich da rausgenommen habe. Ja, aber wir sind hier jetzt auch schon seit über einer Stunde. Ich habe schon wieder einen richtigen Horror, das ganze Ding hier zu schneiden.
Ach, das wird flutschen. Du bist ja geübt.
Flutschen. Deswegen, Justin, die letzte Frage vor dem Haiku gebührt dir.
Na, ich glaube, Leute wissen, welche Frage jetzt kommt. Den Anfang kennen alle Leute, das Ende kennen ja auch Leute. Also, Max, auf welche Projekte von Manga Passion können sich denn die Zuhörer in naher Zukunft freuen?
ja, schwierig zu sagen. Auf jeden Fall auf mehr Illustrationen von Yusuke.
yes.
Unser Award startet, wie gesagt, in 2 Wochen, den wir seit letztem Jahr jährlich machen oder machen möchten. Wir arbeiten.
Bei der Ausstrahlung ist er wahrscheinlich schon fertig. Oder, Kevin?
Ja, also die Folge kommt erst raus, wenn der Award leider schon gelaufen ist. Ja, aber die Folge kommt wahrscheinlich erst Mitte Februar. Je nachdem, wann unser Illustrator mit den neuen Sachen fertig ist.
Ja, Ende Februar läuft er dann vielleicht noch.
Ja, also vielleicht okay. Ist das ja sogar. Aber schauen wir mal, ja. Ne? Schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall Werbung dafür.
Oh, danke. ja, ansonsten, wir wollen natürlich unsere Datenbank weiter ausbauen. 2022 soll auch endlich mal unser User-System live gehen. Heißt, man wird sich endlich Listen anlegen können mit was will man einkaufen, was besitzt man. Das wird sich sehr, sehr oft schon gewünscht. Also ich denke, da werden sich viele drauf freuen. Richtige Projekte kann ich an der Stelle eigentlich nur nichts sagen oder möchte ich einfach nur nichts sagen, wenn nur nichts in trockenen Tüchern ist. Und dementsprechend will ich auch keine falschen Hoffnungen machen.
Aber es ist auf jeden Fall sehr cool zu hören, wie viel Gedanken du dir wirklich machst und dass du noch Sachen in der Hinterhand hast und so. Ist ja auch nicht selbstverständlich für so eine, in Anführungszeichen, News-Website.
Ja, also ich versuche so im Regelfall so Anfang des Jahres mir einen Plan zu machen, was alles komplett 2022 noch irgendwie vonstatten gehen soll. Teilweise auch schon, was sehr 2023 cool. dann vonstatten gehen soll. Wir haben auch jetzt teilweise schon Illustratoren für Sachen Anfang 2023. Also da wird noch einiges kommen. Ansonsten, wenn alles gut geht, haben wir noch zwei, in meinen Augen, größere Kooperationen mit Verlagen dieses Jahr. Ja, also ich hoffe, es ist für jeden in Anführungszeichen was dabei und wir stecken auf jeden Fall weiterhin sehr viel Mühe und Zeit in das Projekt.
Ja, nee, das freut uns auch echt zu hören. Bevor wir jetzt aber zum Haiku kommen, hätte ich noch eine Frage, die mir gerade eingefallen ist, weil mich das echt interessiert.
Hau raus.
Wie viel Zeit steckst du so in der Woche in Manga Passion?
Das ist schwer zu sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele News anstehen. Ob ich jetzt zum Beispiel halt gerade noch irgendwie Illustratoren zusammensuche für die letzten Projekte. Im Regelfall versuche ich tatsächlich so spätestens 2 Uhr nachts Feierabend zu machen. Heißt, ja, es kann halt so variieren von 2 Stunden pro Tag bis 5 Stunden pro Tag. Wochenende natürlich mehr, weil keine Arbeit.
Also besteht deine Freizeit so aus Mangas lesen und Manga Passion?
Im Grunde ja. Also auch ein Großteil meines Urlaubs von der Arbeit geht dann am Ende auch für Manga Passion drauf tatsächlich. Aber ich suche es mir selbst aus, in Anführungszeichen. Also ich meine, ich habe ja jederzeit eigentlich die Wahl zu sagen, nein, stopp, es reicht mir oder jetzt mache ich Feierabend, aber...
Ja. Und da merkt man einfach, deine Leidenschaft und dein Herzblut, ne, für dieses Projekt, ne, echt cool mitzubekommen.
Ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, wir haben jetzt hier rund 1:20 aufgenommen, vielleicht plus minus ein paar Minuten im Schnitt, aber wir haben über so viele Sachen geredet, auch ein bisschen einfach so Smalltalk miteinander gemacht über Anime, Manga, aber was wirklich für mich jetzt nach der Stunde angekommen ist, wie krass du für Manga Passion brennst und wie viel Leidenschaft und Professionalität da reinfließt. Und deswegen an der Stelle nochmal Respekt und vielen Dank für die Einblicke, die du uns da heute gegeben hast.
Und der Name passt. Also, das muss man sagen.
Ja.
Tatsächlich war der Name nicht die erste Wahl.
Ach so, kannst du die erste Wahl nennen? Oder willst du, oder nicht?
Doch, nee, kann ich tatsächlich machen. Die erste Wahl war damals eigentlich Manga Library, weil wir eigentlich den Fokus halt eigentlich größtenteils auf diese Datenbank setzen wollten und eigentlich dieser News-Teil, der irgendwo jetzt vielleicht so dieser Hauptaspekt so vielleicht irgendwo ist, eigentlich nur der Seitenaspekt sein sollte, also gar nicht so im Vordergrund. Und deswegen dachten wir damals an Manga Library. Die Domain wurde uns damals tatsächlich geklaut.
Ah.
Oh, krass. Aber Passion ist cooler. Ja, definitiv. Halt Passion, wirklich emotional Passion ist.
Auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also Library kann halt oftmals sein, dass viele andere darüber so schreiben, aber Manga Passion an sich ist, glaube ich, uniker.
Wir haben auch den Vorteil, dass viele Spamfilter uns als Erotikseite erkennen, also. Also ist Passion halt nicht nur Vorteile.
Na, okay. So wie alles im aber Leben, ne? Vor- und Nachteile.
Spamfilter können das trainiert stimmt. werden. Na. Du musst es langfristig betrachten.
So, dann lass mal weg von Mangas und hin zu Haikus. Kevin, ich bin gespannt.
Also stellt euch jetzt mal wieder hier den coolen Jingle vor. Ich weiß immer noch nicht, ob wir das hinbekommen, dann musst du mehr recherchieren.
Ich brauche
ein cooles Musikstück.
Ich habe schon was recherchiert. Habe ich das noch gar nicht geschickt?
Nein.
Achso, okay, ja, dann schicke ich dir das noch. Habe ich es abgespeichert?
Okay.
Egal, ich
gucke nach. Also kommt jetzt vielleicht ein Jingle an dieser Stelle. Dam, 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 dam. Cut. Okay, los geht's.
Haiku no Toki.
Gestern noch gefangen, im schnöden Alltag, jetzt wiedergeboren in einer anderen Welt als Manga-Journalist.
Wow! Nee, ich musste erst mal überlegen, wie diese Struktur war. Weil das hat sich irgendwie so mega lang angehört.
Das letzte Drittel ist das längste, ja, aber ich wollte unbedingt diese Isekai-Anspielung drin haben. Und das ist halt dieses Wiedergeboren in einer anderen Welt als bla bla bla, das kannst du ja nicht kürzen.
Nee, das stimmt schon, das stimmt schon.
Deswegen habe ich versucht, über die Stimme zu betonen, aber ich habe gesehen, wie es bei dir gerattert hat.
Ach so, ja, 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 stimmt. Weil ich war so in dem Moment, Alter, ist das lang, ist das, hä? Ja. Aber nee, ansonsten nee, schön, spannend, wie du das halt aufgegriffen hast mit der Leidenschaft von Max. Ja. Die jetzt keine Leidenschaft mehr ist, das Max, haben wir jetzt herausgefunden. Das ist verflogen. Die Liebesbeziehung zu Isekai nicht mehr, nicht mehr aktuell.
Aber die Leidenschaft zum Manga ist ja immer noch da, die Passion, ja, die ist noch da.
Kann ich euch zum Abschluss eine Frage stellen?
Natürlich, hau raus.
Ja.
Wenn ihr in einer Welt wiedergeboren welche Kraft würdet ihr euch wünschen, falls ihr euch eine aussuchen dürftet?
Lass mich mal überlegen. Was für eine Welt ist das? Ist das eine reguläre Welt? Ist das eine Welt mit Monstern? Muss man so wirklich Schiss haben? Dass man
Monster,
dass man
Dämonen, Gott, du hast alles.
Okay. Ja, okay, dann. Ich glaube, Unsichtbarkeit. Dass man dann abhauen kann.
Sneaky und
dass man auch keine Aura merkt, dass ich wirklich so einfach weg bin. Weg, weg, weg. Weil damit kann ich halt vieles anfangen, ne? Und ich kann auch pazifistisch dann halt leben, weil ich halt nie kämpfen muss. Ja, so jetzt auf die Schnelle rausgehauen.
Ich glaube, ich würde Gedankenlesen wählen, weil ich glaube, dass du in jedem Menschen den Gedankengang zu etwas Positivem triggern kannst. Also selbst wenn jetzt ein Typ vor dir steht und dir die Waffe an den Kopf hält und sagt, gib mir all dein Geld, dann ist dem in seinem Leben irgendeine Scheiße passiert, die ihn halt vom rechten Weg hat abdriften lassen. Und wenn du das wüsstest, wenn du in dem Moment sein Leben vor dir runterrattern lassen kannst und du sagst so, ey, tut mir leid, dass dich damals immer alle wegen deiner Fettleibigkeit gemobbt haben, und du kannst in dem Moment sofort diese emotionale Komponente in dem triggern und ihn halt wieder runterholen und ihm eine positive Bestätigung geben, dann kann man, glaube ich, auch sehr, sehr viel Gutes
bewegen. Aber was ist denn, wenn du einen Dämon antriffst? Du sprichst ja nicht dämonisch.
Doch, weil ich ja seine Gedanken lesen kann. Die Sprache wird dann.
Na, das ist dann noch eine weitere Fähigkeit, ne? Ja, ja, ja.
Ja. Nee, aber ich weiß nicht, auch Mass Effect und so. Ich spiele sowas immer möglichst diplomatisch und dialoglastig. Das ist irgendwie my way to go. Ich weiß nicht.
Und wie sieht's bei dir aus, Max?
Ich glaube, ich würde. Ich glaube, ich würde so auf Stil setzen, so dass ich einen Gegenstand von meinem Gegner klauen darf oder irgendwas von meinem Gegner klauen darf. Weil ich meine, egal mit was er mich bedrohen würde, ich könnte es einfach klauen in dem Moment. Dann wäre er machtlos.
So meinst du das? Also nur so tangible, also so richtig Objekte oder halt auch Fähigkeiten?
Beides.
Ja, das wäre die beste Antwort.
Ja. Ziemlich overpowered auf jeden Fall.
Ja, das ist schon eine coole Fähigkeit auf jeden.
Man merkt, dass er sich Gedanken zu der Frage gemacht hat und uns hat er jetzt hier so auf kaltem Fuß erwischt.
So, ich habe die coolste Fähigkeit, Gedanken lesen.
Ja, ich meine, dich würde ich ja nicht treffen, dich sehe ich ja nicht.
Stimmt, ui.
Du kannst ihm seine Unsichtbarkeit als Fähigkeit klauen.
Ah, der muss ja nicht erst mal.
Ja, und ich muss ja wissen, dass er da ist.
Na.
Dann kannst du vorher von jemandem einen Unsichtbarkeitsdetektor klauen.
Ja, okay. Guck mal, wie tief drin wir schon sind, ne? Komm, lass uns das jetzt einen Isekai-Manga
anschauen. Wir beschreiben das.
Mit drei Protagonisten.
Reborn in Anime Hodo.
Ja.
Okay.
Nee, Max, denn echt vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch, das sehr aufschlussreiche Gespräch, passionierte Gespräch. Hat echt viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt. Die Zuhörer haben jetzt auch viel gelernt. Wissen jetzt auch, wer du bist, wer hinter Manga-Passion steckt. Manga Passion, Alter, sorry.
Kein Problem.
Nicht hinbekommen. Bis zum Ende nicht hinbekommen.
Hinter Manga Passion steckt. Natürlich wissen wir auch, das ist halt ein Team-Effort. Aber du bist jetzt hier, deswegen kriegst du die Lorbeeren überreicht von uns.
Danke. Ich gebe sie weiter.
Ja, das kannst du machen.
Also aus einer professionellen Sichtweise bin ich wirklich sehr dankbar, dass es jetzt so eine nüchterne, professionelle und leidenschaftliche Anlaufstelle gibt, die halt vorher einfach nicht da war.
Ja, nicht alles muss emotionalisiert werden, finde ich.
Ja.
Ja. Ja. Deswegen vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich kann nur das unterschreiben, was Justin gerade gesagt hat. Und an alle, die zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.